Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
Wir machen nun in unserer aktuellen Serie weiter. Wie ihr seht, heißt es Mixtape und das ist so eine gemischte Predigtserie. Da gibt es verschiedene Themen. Normalerweise, wenn wir eine Predigtserie machen, gibt es ja ein Überthema, worum es geht und dann reden wir über bestimmte Punkte unter diesem Thema. Aber diesmal ist es so, dass halt derjenige, der predigt, predigt von dem, was ihm auf dem Herzen liegt und deswegen heißt es auch Mixtape. Man weiß nicht, was so zukommen wird. Und vielleicht für diejenigen, die so vom letzten Jahrhundert oder sogar vom letzten Jahrtausend stammen, das hat mein Sohn mir gesagt, du kommst vom letzten Jahrtausend. Ich habe gesagt, das stimmt wirklich. Ne? Also das hört sich so alt an, aber das stimmt. Haben wir ja die Mixtapes gehabt. Ne? Erinnert euch noch an die Mixtapes? Wo besonders, wenn jemand gemocht hat, hat man für die so eine Kassette dann zusammengestellt und dann, oder in meiner Zeit war es eine CD und da konnte man ein paar mehr Stücke drauf aufnehmen, aber naja, Mixtape, halt, man wusste nie, was so auf dieser Kassette war, ne? Es gab einfach eine wunderbare Auswahl von Liedern, die verschiedene Themen angesprochen haben. Und heute möchte ich über ein sehr wichtiges Thema mit euch sprechen, und zwar ist es ein Thema, von der die Kirche entweder lebt oder stirbt. Okay, das ist so ein wichtiges Thema, dass wenn die Kirche dieses Thema nicht auslebt, dann geht es zugrunde. Also so wichtig, es ist ein grundlegendes Thema. Und dieses Thema wollen wir in diesem Vers dann ansprechen. Ihr könnt es auf dem Bildschirm mit verfolgen. Aber im Apostelgeschichte 1,8 lesen wir die folgenden Worte von Jesus Christus selber, vor dem er in den Himmel aufgenommen wird. Er sagt zu seinen Jüngern: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, wenn er auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Also ich lese es nochmal: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, wenn er auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde. Das spricht natürlich das Fest, das wir jetzt gerade eben gefeiert haben, an, und zwar Pfingsten. Und was Pfingsten ist, ist, wie ihr wisst, ist das Kommen des Heiligen Geistes. Da ist eigentlich die Kirche, Ekklesia, wie es da eigentlich im Griechischen ausgedrückt wird, geboren. Was Ekklesia heißt, ist quasi, dass es die Versammlung von den hervorgerufenen Menschen von Gott sind. Das ist alles, was Ekklesia heißt, die Hervorgerufenen. Und die Kirche ist auf den Jesus Christus gebaut. Er ist der Grundstein, aber ist auch Haupt der Kirche. Er leitet die Kirche. Das ist ein Organismus eigentlich. Es ist nicht eine Organisation, sondern ein Organismus, das dazu besteht, wirklich, wie es hier gesagt wird, Zeugnis abzugeben, und zwar nicht nur in unserem Umfeld. Ich habe eine Grafik erstellt, wie es hier steht. Was sagt der Jesus? Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Erde. Und wie wir das sehen, kann man es so übersetzen, dass die Kirchenmitglieder, die Ekklesia, die hervorgerufenen, ein Zeugnis abgeben müssen. Aber wo müssen sie es abgeben? Und das wollen wir erstmal anschauen. Können wir zur nächsten Folie gehen? Ich habe hier, sieht aus wie eine Zielscheibe, aber wie ihr seht, da hat man erstmal Jerusalem. Ne? Das ist, was Jesus sagt. Und das heißt lokal. Das heißt, in unserem lokalen Umfeld sollen wir dieses Zeugnis abgeben. Und das ist meistens, du kannst eine Folie weitermachen? Ja, genau. Das ist meistens heißt, dass die Kirche, wo sie in der Nachbarschaft ist, ne, dieses Zeugnis muss da gehört und gesehen und gespürt werden. Zu sagen, okay, hier existiert eine Kirche. Es ist eine Schande, würde ich sagen, wenn es eine Gemeinde gibt und wenn diese Gemeinde also sich schließt oder sich auflöst, dass niemand davon weiß. Jede Nachbarschaft, wo es eine Gemeinde Christi gibt, sollte wissen, diese Gemeinde ist da, diese Gemeinde ist aktiv. Es sollte spürbar sein. Das heißt, wir fangen erst im Lokalen an. Aber es bleibt nicht nur dort, sondern diese Mission, sie dehnt sich auch aufs Regionale aus. Und das sehen wir dann auch im Judäa, ganz Judäa. Ne? Und dann ist es nicht nur das, sondern es geht auch national. Ne? Das wäre Samarien. Das Interessante an Samarien war damals, in der Zeit, wo diese Botschaft gegeben worden ist, dass die Samariter waren sozusagen eine Abzweigung vom jüdischen Volk. Die war so ein Mischvolk, die von der babylonischen Zeit übergeblieben waren. Und ihr Glauben hatten sie nämlich mit heidnischen Glauben vermischt. Also sie haben sich als Juden bezeichnet, aber die Juden haben sie verachtet als Nichtgläubige, Ungläubige, unreine Gläubige sozusagen. Und die waren sogar mehr verachtet als die Römer oder als die Heiden, die unter denen gewohnt haben. Ne? Die Unbeschnittenen, so wie genannt worden. Und die Juden, die richtigen Juden, haben diese Samariter verachtet. Und das ist quasi die Gruppierungen in unserer Gesellschaft, die uns die genau das Gegenteil von uns sind. Zum Beispiel, ich würde wagen, die islamischen Gemeinden unter uns wären so unter dieser Kategorie. Ne? Dass wir aber auch zu denen gehen müssten und denen auch was erzählen. Leute, die nicht wie wir denken, ein Zeugnis abgeben, dass Jesus Christus Herr ist und dass er eine gute Botschaft für die Welt hat. Und dann das Letzte ist natürlich international. Was sagt es ans Ende der Erde? Und ich habe sogar interkontinental, würde ich es bezeichnen, denn in unserer Zeit wir wohnen ja in einer sehr wunderbaren Gegend der Welt, Europa, wo man nicht sehr weit fahren muss, um eine internationale Grenze zu überschreiten. Aber es muss mehr sein, es muss interkontinental sein, dass wir dazu bereit sind, weit hinaus über unsere eigenen lokalen Grenzen zu gehen, um diese Botschaft Menschen zu bringen, die davon nichts wissen. Und das ist von unglaublich großer Bedeutung, wie ich es gesagt habe. Die Kirche lebt von dieser Sache, das heißt Mission, von dieser Auftrag von Mission. Und Mission ist nichts anderes als, wie gesagt, das Verkünden der guten Nachricht. Und die gute Nachricht ist, ganz kurz gesagt, ihr habt euch von dem Gott abgewandt, deswegen seid ihr vom Leben abgeschnitten und wenn ihr so weiterlebt, werdet ihr auch sterben, denn das ist eigentlich die Frucht von einem Leben, das von dem Schöpfer abgeschnitten ist. Aber es gibt einen Retter. Glaubt an diesen Retter und dann werdet ihr wieder leben. Das ist das Evangelium. Wendet euch von eurem Leben ab und lebt in der Weise, wie es diesem Retter gefällt, wie es vorgezeigt hat. Das ist die Hauptaufgabe der Kirche, dass wir diese Botschaft in allem, was wir tun, also natürlich ändert es sich in jeder Situation, aber das ist, was die Kirche antreibt. Ne? Dass wir rausgehen und Menschen begegnen, die nichts vom Jesus Christus wissen. Dass wir ihnen diese Botschaft bringen, das ist alles. Und das heißt nicht, dass wir als Mitglieder von der Ekklesia, als die Hervorgerufenen, die Leute überzeugen müssen. Was sagt es? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Es wird auf euch ruhen, aber dann werdet ihr gehen und Zeugnis abgeben. Ihr werdet meine Zeugen sein. Aber der Heilige Geist ist es, der die Menschen überzeugt, nicht wir. Wir müssen nur Zeugnis abgeben. Aber um das tun zu können, müssen wir dazu bereit sein, aus unserer Komfortzone ein bisschen auszusteigen. Nun, ich weiß, vielleicht fühlst du dich jetzt so in diesem Moment zu sagen, oh, aber ich habe gedacht, es gibt eine Gruppe von Menschen, die das eigentlich tun sollten. Ne? Und diese Menschen kennen wir als Missionare. Die Mission ist ja die Hauptmission, Vision der Kirche. Und diejenigen, die das dann als vollzeitig machen, sind Missionare. So wird es genannt. Und es ist so ein Empfinden eigentlich entstanden, zu sagen, ja, das ist mein Auftrag, aber das ist nicht mein Hauptauftrag. Das machen die Missionare. Und dann machen die Missionare es halt und wir leben unseren täglichen Leben. Aber das stimmt gar nicht. Jeder von uns ist dazu aufgeregt, auf irgendeiner Ebene diese Mission umzusetzen. Aber was ist eigentlich Unterschied zwischen einem Missionaren und einem anderen nicht so bezeichneten Kirchenmitglied? Nun, ich würde so zusammenfassen, dass ein Missionar dazu besonders berufen worden ist. Also jemand, der mittel- oder langfristig kulturelle und Sprachbarrieren überschreitet, um das christliche Evangelium an Menschengruppen, die wenig oder keinen Zugang dazu haben, zu verkünden. Das ist eine sehr spezifische Weise, wie das umgesetzt wird. Und das kommt daher, wir wissen, dass in die Mission berufen zu sein eine sehr besondere Aufgabe ist. Denn im Apostelgeschichte 13 lesen wir, wie Paulus, der erste richtige Missionar, dazu berufen worden ist. Er war in Antiochien, was jetzt in der heutigen Türkei liegt, und die waren im Gebet mit der Gemeinde dort in Antiochien, wo sie übrigens zum ersten Mal die Nachfolger Jesu als Christen bezeichnet worden sind. Und wir lesen in Apostelgeschichte 13, Vers 2 steht, als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, wieder nochmal, der Heilige Geist befähigt uns, sondert mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie gehen. Das heißt, dass in die Mission als vollzeitiger Missionar berufen zu werden, das ist was Besonderes. Das ist nicht für jeden. Ganz bestimmt nicht für jeden. Und es ist auch gut so, denn die Kirche ist ja auch ein Organismus und es gibt mehrere Teile dieser Kirche, die andere Aufträge haben. Aber der Hauptauftrag, das heißt die Kirche, die Leute, die nichts vom Evangelium wissen, erreichen. Das ist unsere Hauptaufgabe als Organismus der Kirche. Aber es gibt auch dann diese Ausläufer, die dazu ganz besonders berufen worden sind. Das sind die Missionare. Und wenn man so eine Berufung bekommt, weiß man ganz genau, dass man dazu berufen ist. Das ist nicht für jeden, das will ich betonen. Aber jeder von uns ist dazu beauftragt, wenn es soweit ist, ein Zeugnis von der Hoffnung, die uns liebt, abzugeben. Auf irgendeine Weise. Aber ich glaube auch noch, dass es gibt drei Sachen, die jeder von uns tun sollten, um diese Mission individuell auch umsetzen zu können, aber auch dann gemeinsam mit der Gemeinde selber. Und diese drei Dinger fangen mit G an. Das erste ist natürlich geben, dass wir geben müssen. Von unserer Zeit erstens, aber dann auch noch zweitens von unseren Finanzen. Viele Gemeinden leben von Spenden. Das ist eigentlich so immer so gewesen, dass sogar in der Bibel lesen wir davon, wie die Mitglieder von ihrer eigenen Reichtum gespendet haben, damit diese Mission umgesetzt wird. Und das ist unglaublich wichtig. Wenn wir nicht spenden, können wir auch diese Mission nicht umsetzen. Deswegen spenden wir auch. Es geht nicht darum, dass wir ein schönes Gebäude haben oder dass wir dass wir irgendwelche Veranstaltungen machen können, sondern es geht darum, dass die Hauptaufgabe ist, dass wir die Menschen erreichen, die nichts von dem Jesus wissen. Darum geht's. Deswegen spenden wir. Das befähigt Menschen dazu, irgendwo hinzureisen. Das befähigt Menschen dazu, eine Ausbildung zu machen, damit sie auch dahin gehen. Das befähigt Menschen dazu, dass wir eine Veranstaltung machen können, dass die Menschen, die noch nichts von Herrn gewusst haben, auch Zugang leisten dazu. Darum sollen wir auch spenden. Das ist ein Grund dazu, warum wir spenden müssen, unter anderem. Das zweite ist Gebet. Und das erste ist, dass man gibt von dem, was man hat, Zeit und Finanzen und auch die Talente, die man hat. Und dann das zweite ist Gebet. Gebet ist von unglaublicher Wichtigkeit, denn wir befinden uns auf erster Stelle in einem geistlichen Kampf zwischen Dunkelheit und Licht, zwischen Wahrheit und Irrlehre, zwischen Hoffnungslosigkeit und Hoffnung. So ist die Welt. Die ist durch diese beiden Kräfte geprägt. Und es steht im Epheserbrief, das übrigens von dem Saulus, auch dann später als Paulus genannt, geschrieben worden ist. Und er schreibt an die Gemeinde in Ephesus und er erinnert sie daran, dass unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, gegen die Gewalthaber, gegen die Weltherrscher, die in dieser Finsternis herrschen, gegen die bösen Geister unter dem Himmel. Und deswegen ist Gebet von unglaublich großer Wichtigkeit in der Mission. Und jeder von uns kann beten. Und deswegen partnern wir auch als Gemeinde mit anderen Orgas, die wirklich ihren Puls drauf haben, was so in der Welt abspielt. Wie zum Beispiel Open Doors. Darum geht es um die Christen in der Welt, die verfolgt werden wegen ihren Glaubenswegen. Oder mit Easter Ministries, die mit Prostituierten zusammenarbeiten, um sie aus dieser Welt rauszunehmen, sie dazu zu retten. Und wir haben auch vor mit anderen und auch mit der Liebenzeller Mission, die weltweit eigentlich das Evangelium verkündet. Deswegen partnern wir mit diesen Organisationen, damit wir auch in dieser Weise nicht nur als Gemeinde mit denen zusammenarbeiten, sondern auch, dass wir Gelegenheiten schaffen, wo ihr auch da einsteigen könnt, wenn so berufen seid. Und dann möchte ich dazu zum dritten Punkt kommen, das heißt gehen. Das Gehen. Und das ist der krasseste Punkt, würde ich sagen. Also erstmal geben wir, klar, das macht jeder, dann beten wir und dann, mit dem Gebet ist so eine Sache, das ist immer gefährlich zu beten, ne? Im Sinne von, wir werden was von dem Herrn hören, das uns nicht immer gefällt, wenn wir beten. Er sagt viel Gutes, er sagt uns auch zu, er ermutigt uns, aber er sagt auch manche Sachen, die uns nicht so richtig anfangs passen. passen oder gefallen würden. Er zeigt uns auch unsere Fehler auf, aber er gibt uns auch Berufungen, die uns aus unserer Komfortzone rausnimmt. Wenn er sagt, hey, geh in dieses Land und tu das, dann müssen wir alles hier, was wir so kennen, zurücklassen und dahin ziehen. Oder für eine kurze Weile dahin gehen. Und eigentlich möchte ich darauf kommen. Wie gesagt, nicht jeder ist dazu berufen, ein vollzeitiger Missionar zu sein. Aber ich glaube wirklich, dass jeder von uns, wie in einem FSJ, mal sowas mitmachen sollte. So eine kleine Missionsreise mitmachen sollte. Und dazu habe ich eigentlich ein bestes Beispiel hier vorbereitet in Form von Person von Hannah, die ich gerne mal nach vorne rufen möchte. Und wir müssen hier unsere Mikros teilen. Ja, aber Hannah, vielen Dank, dass du dazu bereit bist, mit uns ein bisschen von deiner Erfahrung zu erzählen. Und ja, kannst du mal ganz kurz für die für unsere Gäste und auch für die Leute, die im Podcast mithören, einfach mehr erzählen, wo du herkommst und ja, dein Wissen von dich selber. Ja.
Gerne, genau. Ich bin Hannah, bin 26, wohne im schönen Esslingen am Neckar bei den Weinbergen. Bin Sozialarbeiterin, Erzieherin, komme aus einer großen Familie und hatte das Privileg, schon Jesus ganz früh zu kennen, mit ihm aufzuwachsen, genau.
Wunderbar. Und wo warst du denn neulich im Einsatz? Und wie lange war es?
Ja, also ich war im März diesen Jahres in Rumänien, dieses Mal 1,5 Wochen. Das Ganze hat aber schon so ein bisschen eine längere Geschichte mit sich. Es hat im Jahr 2018 schon gestartet, schon 6 Jahre her mittlerweile. Da habe ich ein Auslandsjahr gemacht tatsächlich und habe da, ja, wusste, ich will eine Bibelschule machen, wollte aber auch was Praktisches machen und habe mich dann auf die Suche nach einem Kurzzeiteinsatz begeben, wusste so 3 Monate ungefähr möchte ich weg und kam ja auf verschiedene Dinge, habe gebetet, Herr, was willst du mir aufs Herz legen, was ist dran für mich, wo ist mein Platz? Und ja, dann wurde ich Richtung Rumänien geführt, es kamen so verschiedene Punkte einfach zusammen, kam auf die Organisation Firm Foundations Romania und eigentlich hat es mich nicht so wirklich nach Osteuropa gezogen, wusste aber, okay, das, was diese Organisation macht, dafür schlägt total mein Herz und ich glaube, da kann ich meine Stärken einbringen und habe mich dann entschieden, dorthin zu gehen. Und wie Ned gerade schon gesagt hat, immer wieder auch zurückgekommen, so auch dieses Jahr. Ganz kurz zu der Organisation. Es hat vor 20 Jahren angefangen mit einer Deutschen und einer Amerikanerin, die dort waren, beide von einem Kurzzeiteinsatz von einer Bibelschule aus und haben dort die Not in den Krankenhäusern gesehen. Die Babys waren dort einfach nur in Tücher gewickelt und von ihren Eltern eigentlich verlassen, lagen dort in den Gitterbettchen und einfach so eine wahnsinnige Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit war dort. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, erstmal mit Windeln die Kinder zu versorgen und dann aber auch, ja, sich zu investieren und Liebe zu geben, Zuneigung den Kindern, das, was die so dringend brauchen. Und das eben motiviert von dem Herz Gottes, von der Liebe Gottes, das eben weiterzugeben. Und das ist total gewachsen mittlerweile. International kommen da jetzt Freiwillige für kurze oder lange Zeit, also von einer Woche bis zu über Jahren teilweise, wo Mitarbeiter da jetzt da sind. Ich war damals 2018 3 Monate da, genau, und ein Jahr später dann wieder für einen Monat, 2023 wieder 2 Wochen und jetzt im März wieder. Ja, und ich habe ein paar Bilder, genau, vielleicht kann man die kurz zeigen. Genau, da sieht man so ein bisschen einen kleinen Einblick. Wir Freiwilligen sind mittlerweile total anerkannt, sage ich mal, in dem Team des Krankenhauses. Also es ist richtig genial, wie sich das entwickelt hat. Da hat Gott voll auch seine Hand mit drin gehabt. Da hat mich meine Familie besucht. Also man sieht, egal ob jung oder älter oder männlich oder weiblich, dort kommen wirklich alle möglichen Freiwilligen zusammen. Und es ist nicht bei dem Krankenhausprojekt geblieben. Auf dem anderen Bild, genau, hier sieht man Teenager. Sie haben in einem Roma-Dorf, also dort ist die Schere zwischen Arm und Reich relativ groß und es gibt einfach einige Roma-Völker, Roma-Dörfer, die sich dort niedergelassen haben und die einfach auch in einer ganz großen Armut leben. Und die Organisation hat dort quasi ein Gebäude gebaut, investiert auch dort in die Kinder und Jugendlichen mit einem Kids-Club und einem Nachmittagsprogramm und eben auch mit dem Herz, ja, Jesus-Liebe weiterzugeben, aber auch Bildung. Die haben Sozialarbeiter, Lehrer dort. Genau, das ist so das Herz der Organisation, so diese Agape-Liebe, sagen die immer, weiterzugeben und wirklich aus diesem Überfluss, den sie selber erleben von Gott, ja, daraus weiterzugeben. Und das durfte ich einfach auch voll erleben. So aus diesem Überfluss, diese Liebe, die Gott uns schenkt. Mich hat damals der Vers aus Johannes 15 total begleitet oder ja auch motiviert, dass Gott uns ja so sehr liebt und wir deshalb einander lieben sollen. Und ja, für mich war das einfach damals durch diese Zuneigung, diese Liebe an die Babys weiterzugeben und mich da zu investieren. Damals war ich noch ein bisschen unsicherer in meinem Englisch und deshalb war ich ja einfach auf der Suche, was könnte mein Platz sein, wo kann ich mich einbringen, auch nur für eine kurze Zeit und trotzdem irgendwie zu Gottes Reich beitragen. Und genau, wie man sieht, es hat mich gecatcht und ich bin dem treu geblieben, was aber nicht heißen muss, dass es immer so sein muss und man irgendwie immer dann auch wieder zum Gleichen zurückgeht, aber das war so meine Geschichte, genau, und durfte einfach auch total berührt werden dadurch, total beschenkt werden dadurch. Also es klingt immer so plump, wenn man sagt, ja, man kriegt auch ganz vieles zurück, finde ich. Aber ja, ist tatsächlich so. Also so zum einen natürlich durch diese Babys jetzt da, kriegt man auch ganz viel Liebe natürlich zurück, aber tatsächlich einfach auch geistlich, wenn man da echt auch an seine Grenzen kommt, emotional, körperlich. Aber man merkt, okay, aus der Komfortzone draußen, das, was Ned auch vorhin schon gesagt hat, in der eigenen Schwäche wird Gott wirklich so stark und stärkt einen und bekommt einfach nochmal ganz anders Raum. Ich glaube, sowas, was man hier in Deutschland, in dem privilegierten Deutschland, so vielleicht auch gar nicht so, ja, erleben kann. Genau.
Ja, gibt es eigentlich so eine Erfahrung, die du gemacht hast, wo du wirklich gesehen hast, hey, hier habe ich Gottes Kraft wirklich gespürt. Also kannst du uns da ein Beispiel geben, also etwas, was du erlebt hast?
Ja, also sehr, sehr oft. Tatsächlich war es jetzt in diesem Jahr oder in diesem Einsatz von diesem Jahr, war es total schön, euch als Gemeinde hinter mir zu haben und euch auch konkrete Gebetsanliegen schreiben zu können. Und da gab es ein Baby, das hatte Krätze und wir durften es eigentlich nicht so wirklich anfassen, nur mit Handschuhen und in Handtücher eingewickelt und so. Und wir hatten es aber total auf dem Herzen irgendwie, dass es diesem Baby, dass es irgendwie auch Liebe bekommt. Und ich habe es euch geschrieben und ihr habt voll auch mit da dran gedacht und gebetet und dass es gesünder wird. Und wir haben echt von Tag zu Tag gesehen, ja, wie diese Wunden besser wurden und wie wir doch irgendwie es schaffen, das Kind zu halten und zu tragen und zu füttern. Und auch wenn es ganz, ganz klein einfach noch war, also sicher erst 2 Monate, haben wir gemerkt, boah, das, ja, irgendwas verändert sich da. Ja, auch wenn man da ja nicht viel durch Sprache oder so machen kann, ist einfach so schön trotzdem zu sehen, hey, das macht irgendwie was mit den Babys, wenn wir die segnen, wenn wir Lieder über die singen, wenn wir über die beten. Ja, da kommt irgendwie so eine Kraft in diese Krankenhausräume. Ja.
Und wie würdest du sagen, dass du dadurch eigentlich in deinem Glauben gewachsen bist? Oder wie hat Gott dich eigentlich dadurch verändert?
Ja, ich glaube, er hat mir sehr viel Abhängigkeit von ihm nochmal gelehrt. Eine Abhängigkeit, die ich so hier in Deutschland einfach auch noch nicht erlebt habe. Also das durfte ich direkt da 2018 schon erfahren. Ja, wie auf einmal ein Stromausfall oder sowas kommt oder man total aus seiner Komfortzone ist, man total angespuckt wird von irgendwie den kranken Babys im Krankenhaus. Ich habe gemerkt, hey, es macht mich total demütig und dankbar. Und ich darf mich geistlich einfach von Gott da füllen lassen und kräftigen lassen. Und das ist letztendlich das, was zählt und das, was mir die Freude da jeden Tag dann auch dran gibt. Genau, das war, glaube ich, so das, was ich am meisten mitgenommen habe. So, hey, er ist in meiner Schwäche wirklich stark. Und auch da, wie ich es vorhin gesagt habe, dieser Vers aus Johannes hat mich so durchbegleitet. Ich habe erkannt, okay, dieses Privileg, Gottes Liebe zu kennen, Gottes Liebe zu spüren, hat nicht jeder. Und in Rumänien konkret eben zu sehen, hey, nicht jedes Kind dort hat den Namen Jesus schon mal gehört. Viele erfahren überhaupt nicht wirklich Liebe dort. Und das weitergeben zu können, vielen auch zum ersten Mal irgendwie weitergeben zu können, boah, was für ein Privileg ist das? Und dafür, ja, sind mir echt so die Augen geöffnet worden.
Würdest du meinen, dass wärst du jetzt nicht nach Rumänien gefahren, dass du das Gleiche hier erleben würdest?
Also ich glaube, dass Gott für jeden so sein Plätzchen vorbereitet hat. Und ich sage nicht, dass Rumänien irgendwie der einzige Ort jetzt für mich war, wo ich das hätte erleben können. Genau, und auch wo ihr jetzt oder jeder Mensch irgendwie muss jetzt nach Rumänien gehen, um das zu erleben. Aber ich glaube, es hat mich auf jeden Fall geprägt, dorthin zu gehen. Und ich habe gemerkt, okay, diese Gehorsamkeit, die ich da entgegengebracht habe, auf ihn zu hören, wirklich zu gehen, dieses dritte G, ja, das wirklich durchzuziehen, das hat auf jeden Fall, ja, dazu beigetragen zu meinem Wachstum. Und ich denke, das hätte ich bereut, wenn ich da hier in Deutschland geblieben wäre. Aber natürlich in den 6 Jahren kam dann eben auch noch Bibelschule und so mit. Also ich glaube, so die einzelnen Schritte kamen einfach. Aber ich glaube, dass es mir so auf dem Herz geblieben ist und ich immer wieder auch zurückgegangen bin, da hat Gott auf jeden Fall ja mein Herz dafür berührt. Ja.
Wunderbar. Und einfach mal so als Nebensache, du bist auch mal in einen anderen Teil der Erde mal gefahren für Mission. Wo war das und wie lange warst du dort?
Genau, ich war mit einer Mission, YWAM, in Australien für ein halbes Jahr. Und da ist ja das Konzept quasi 3 Monate Bibelschule oder Bibelstudium. Und 2 Monate war es jetzt bei mir ein Outreach, ein Einsatz, auf den man dann auch vorbereitet wird. Das war bei mir auf den Salomonischen Inseln. Genau, so eine Inselgruppe neben Papua-Neuguinea. Und das war tatsächlich nach Rumänien, direkt quasi so im Anschluss mehr oder weniger. Und das ist natürlich eine ganz andere Kultur und Erfahrung gewesen. Nochmal auf eine ganz andere Weise aus der Komfortzone raus mit Klima und Kultur und Essen und so. Genau. Aber ja, auf jeden Fall auch eine spannende Erfahrung. Ist aber auf keinen Fall, ich sag mal, ein Muss, war für mich voll dran auch in dem Moment. Ich hatte einfach wirklich so auch den Hunger, da mehr zu lernen von Gottes Wort und mich da tiefer reinzugeben. Genau, aber ich glaube, da kommen wir nachher auch so ein bisschen drauf, was sind vielleicht so die Voraussetzungen oder so. Aber genau, das war so der zweite Teil vom Auslandsjahr noch.
Vielen Dank. Ja, genau, wie du es gesagt hast, wollen wir jetzt zum Action Points kommen. Und zwar das erste ist jetzt, wenn du dich da angesprochen fühlst, sagst, ja, ich möchte auch sowas machen, was wären die ersten Schritte dazu, dass man eigentlich so einen Einsatz machen kann? Wie war es bei dir?
Genau. Also wie ich gesagt habe, ich glaube, nicht für jeden ist Rumänien. Und das soll jetzt einfach hier als Beispiel dienen. Hey, es gibt die Möglichkeit, auch nur eine Woche oder zwei einfach in Mission zu gehen und dann mal einen Kurzzeiteinsatz zu machen und so die Luft zu schnuppern und sich da einfach einzubringen. Und ja, die ersten Schritte, betet, geht ins Gebet drüber, wo hat Gott einen Platz für euch vorbereitet. Und ich glaube, oft höre ich auch oder bin ich auch manchmal selber so ein Kandidat, der sagt, ja, ich bin eher so in Deutschland und vielleicht mit Freunden und im Umfeld hier Gottes Wort zu teilen, aber merke auch, ja, es ist auch leicht, sich darauf auszuruhen und wo teile ich dann wirklich konkret Gottes Liebe, Gottes Wort im Alltag? Und da ist manchmal dann doch leichter, vielleicht rauszugehen eine Woche oder zwei und sich die Zeit zu nehmen und wirklich konkret zu investieren, aus seiner Komfortzone rauszugehen, vielleicht in ein anderes Land. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Ich meine, das Internet bietet sowieso viele Möglichkeiten. Wir partnern ja auch tatsächlich mit Liebenzelle Mission. Es gibt aber auch noch ganz viele andere tolle Organisationen, die Kurzzeiteinsätze auf der ganzen Welt anbieten. Und schaut einfach, was ist euer Herz, was ist so euer Fokus und was sind eure Stärken? Ich bin voll der Fan davon, stärkenorientiert irgendwie auch rauszugehen. Und ja, wenn ihr sagt, okay, mit den Babys, das wäre jetzt vielleicht nicht so mein Ding, oder generell vielleicht mit Menschen ist es nicht so mein Ding, dann gibt es auch total viele Organisationen, wo ihr als in der landwirtschaftlichen oder einfach körperlich anpacken quasi helfen könnt oder auch technisch oder organisatorisch euch einbringen könnt. Also wirklich eure Stärke, eure Persönlichkeit ist total gefragt. Und das finde ich auch so das Coole am Reich Gottes. So jeder kann mit seinen Stärken kommen und wird gebraucht. Und ich glaube, gerade bei so Kurzzeiteinsätzen kann man da auch noch mal mehr seine eigenen Ressourcen und Stärken rausfinden. Genau.
Und mal ganz kurz, wir sind fast am Ende, aber vor dem man, wenn man spürt, ich bin ja zu so einem Einsatz berufen, was sind ein paar Sachen, die man so von deiner Erfahrung her, vor dem man da antritt, so in sich selber beachten sollte oder darüber denken sollte?
Ja, ich habe vorhin gesagt, also bei YWAM ist das Konzept davor 3 Monate quasi Bibelstudium und wirklich so konkrete Vorbereitung. Natürlich ist das genial, so tief ins Wort Gottes davor eintauchen zu können, aber ich würde nicht sagen, das ist irgendwie eine Voraussetzung. Trotzdem bereitet euch geistlich darauf vor, kommt in einem Überfluss irgendwie, dass diese Liebe ja übersprudeln kann und ihr daraus geben könnt und nicht aus einem eigenen Mangel irgendwie versucht, es aus eigener Kraft zu machen. Ich glaube, das ist ganz arg wichtig, da wirklich nah an Gott dran zu sein und aber auch tatsächlich eine Gemeinde oder Leute um euch zu haben, die euch durchtragen, die ja für euch beten und die an euch dran sind. Ich glaube, das sind so 2 ganz arg wichtige Punkte. Genau. Dass ihr nicht allein bleibt, sondern euch da Unterstützung und Support holt.
Vielen, vielen Dank, Hannah, für dieses wunderbare Zeugnis und danke für deinen Einsatz. Ich weiß, dass viele von diesen Kindern wahrscheinlich jetzt überleben werden, weil du da warst. Und denn die menschliche Nähe ist so wichtig für uns. Ich glaube, das ist auch dann auch wissenschaftlich bewiesen worden, dass Kinder, wenn sie nicht in die Arme genommen werden, sterben sie. Die brauchen diese Nähe. Und das ist nur eigentlich ein Beispiel davon, wie wir eigentlich einfach im Allgemeinen Nähe brauchen. Wir brauchen die Nähe Gottes. Wir brauchen die Nähe voneinander. Und das ist, wie du es gesagt hast, das Ausleben dieser Liebe, dass man dahin geht, wo diese Not ist. Eigentlich müssten wir nicht dahin, von einer menschlichen Sicht. Ich brauche das nicht. Es gibt andere Leute vor Ort, die das machen können. Aber warum nicht gehen? Warum nicht? Was hält uns davon ab, so einen Schritt zu machen? Und deswegen wäre meine Herausforderung uns allen, einfach mal zu überlegen, wo kann ich einen Kurzeinsatz machen? Und es hat keine Altersgrenze, ne? Es kann in jedem Alter was machen. Kannst als Kind gehen, kannst als Senior gehen, kannst als Rentner gehen, kannst als Student gehen, ist egal. Jeder ist dazu berufen, mal damit zu helfen. Ich würde so abschließen, wie gesagt, nicht jeder ist dazu berufen, vollzeitig in die Mission zu gehen. Aber die Mission ist, als würde man einen Vorderreihensitz zu Gottes Wunder haben. Und manche kommen und setzen sich kurzfristig da rein und manche kommen und setzen sich langfristig da rein. Aber ich glaube, dass jeder von uns dazu berufen ist, mal uns da in dieser Vorderreihe zu setzen. Denn das wird unseren Glauben verändern. Das wird deinen Glauben verändern. Das wird dich verändern. Und auf einer tiefgreifenden und wunderbaren Weise. Und deswegen müssen wir nicht nur als LifePoint Church, ich würde sagen, als einfach Mitglieder der großen K-Kirche dazu bereit sein, wenn die Berufung kommt, Ja zu sagen, diesen Schritt zu wagen, sagen, ich gehe aus meiner Komfortzone raus, ich lebe die Mission aus, denn die Kirche stirbt und lebt bei diesem Auftrag. Wenn wir sehen möchten, dass in Deutschland die Kirche nicht zurückgeht, müssen wir diese Mission umsetzen. In unserem persönlichen Umfeld, als kleine Gemeinde, als vielleicht regionale Verbindung, aber dann auch als international. Wir sind alle gemeinsam in dieser Sache drin. Und das ist eine wunderbare Sache. Es gibt uns Bestimmung. Es gibt uns ein Ziel. Und was daraus kommt, ist ewig. Es ist nicht etwas, das vorübergehend ist. Es ist nicht etwas, das, ja, wir haben irgendeine Meisterschaft gewonnen, jetzt haben wir eine Trophäe, es sitzt irgendwo in einem Schrank, sondern das hat eine ewige Auswirkung. Es wird für immer bleiben. Es wird nicht vergehen. Und es gibt nichts Besseres, als in das Ewige zu investieren. Beten wir gemeinsam. Jesus, ich danke dir, dass du der erste Missionar gewesen bist. Dass du dazu bereit warst, aus deiner Komfortzone zu steigen, in die Welt zu kommen, mit uns unterwegs zu sein. Dass du mit uns, ja, gefeiert hast, mit uns dich gefreut hast, mit uns getrauert hast, dass du für uns auch gelitten hast, Jesus, damit wir mit dir eine ewige Verbindung haben dürfen, damit wir auch Teil dieser großen Aufgabe sein dürfen. Ich danke dir für die Kirche, ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist geschickt hast, dass dieser gleiche Heilige Geist immer noch in uns lebt, immer noch die gleiche Wirkung ausleben kann. Nur, dass wir dazu bereit sind, nur brauchen wir uns dazu zu öffnen, Jesus. Ich bete dafür, dass du auch unser Herzen öffnest. Dass wir ja diese Kraft in unserem Leben sehen, genauso wie du es in Hannah ihr Leben gezeigt hast. Dass sie diesen Schritt gewagt hat. Und ich bete auch, dass mehrere Hannas aus dieser Gruppe rauskommt, Jesus. Dass wir es wagen, dir nachzugehen. Dass wenn wir dieses gefährliche Gebet beten, zu sagen, was hättest du von mir? Was möchtest du, dass ich für dich tue? Und dann wir einfach die Antwort bekommen und sagen, okay, das habe ich nicht so erwartet, aber ich werde diesen Schritt wagen. Denn du bist Gott und dir zu gehorchen ist das Zweck des Lebens. Und das gibt nicht, das schenkt nur, nicht nur mehr Leben, sondern auch anderen. Und ich danke dir, dass du auch dadurch uns bereicherst. Wir lieben dich, Herr Jesus, und wir danken dir nochmal, dass du für uns auf Erden gekommen bist, dass du für uns gestorben bist, dass du dann auch den Tod besiegt und auferstanden bist, dass du am Leben bist, dass wir nicht einen toten Gott anbeten, sondern einen lebendigen Gott, der noch unter uns ist. Sei mit uns dieser Woche, bete ich. Ich bete, dass wir deine Gegenwart diese ganze Woche spüren, dass jeder in diesem Raum und jeder, der diesen Podcast anhört, deine Gegenwart spürt und deine Stimme hören kann. Und führe uns zu diesen Menschen, denen wir Zeugnis abgeben müssen. Die diese Botschaft der Hoffnung hören müssen. Die danach dursten, Herr Jesus. Ich bete dafür, dass du das tust. Und ich danke schon, dass du diese Momente schon vorbereitet hast. Leite uns und behüte uns. Ich bete all dies in deinem heiligen Namen. Amen.
Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Sei gesegnet.